ARD.
Ich bin diejenige, die alleine in einem Riesensaal steht, wenn sie nicht angesprochen wird, weil ich mich nicht integrieren kann.
Ach echt?
Mhm. Deswegen ist es schon schwierig, so soziale Kontakte zu finden für mich. Und deswegen, wann ich aus eigenem Antrieb jemanden kennengelernt habe, gar nicht.
Ich bin nicht der beste Freund, der perfekte Freund.
Ja.
Weil ich vergesse Geburtstage oder alle meine Freunde kriegen gerade Kinder um mich herum. Und da gibt es wirklich welche, die haben jedes Mal, wenn wir uns treffen, ein neues Kind dabei, wo du dich fragst, wie schafft ihr das? Und dann halten die dir so ein Neugeborenes hin. Und das weiß ich nicht, ob ich das nur nicht fühle, weil ich noch keine Kinder habe. Aber dann sind die immer so stolz, guck mal, ist der nicht süß? Und du guckst auf so einen dreibeinigen Gollum, wo du dich fragst, wo ist oben, wo ist unten? Und dann willst du ja nicht lügen. Und dann sage ich immer sowas wie, ja, komm ganz nah am Vater oder so. Und dann weiß ich, okay, ich bin als Freund nicht perfekt.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Bibi, Bianca Heinecke
und
Leon Windscheid.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Und hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir gehen wieder live. Am 10.04.2026 sind wir auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim zu hören und zu sehen. Freut euch auf die Reunion eines unserer liebsten Duos, Jan Ulrich und Tim Melzer. Der Vorverkauf startet jetzt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Hallo ihr Lieben.
Hallo Bibi, wie schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, ich freue mich auch. Eine Woche später.
Genau, das wollte ich gerade sagen und es ist jetzt schon ein bisschen Mentalzeit verstrichen, wo, wenn man mal sacken lässt, ich mich erinnere, dass wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, ab wann ist man eigentlich, also wo fängt Freundschaft an, hört Freundschaft auf?
Das
wann,
haben wir übrigens nie richtig beantwortet.
Wollte ich gerade sagen, das haben wir nicht richtig aufgeklärt. Wann hast du das letzte Mal einen neuen Freund kennengelernt, würdest du sagen?
Boah, krass geile Frage. Beschäftigt mich gerade richtig doll, das Thema Freundschaft, weil ich über mich selbst sagen würde, dass ich sehr Schwierigkeiten habe, Freunde zu finden, beziehungsweise jemanden als meinen Freund in mein Leben zu lassen.
Da eine Detailfrage.
Ja.
Wenn du über die Straße hier in Köln gehst, ist es so, dass du permanent erkannt und angesprochen wirst. Wenn man so einen Zustand hat, ich weiß nicht, ob es gleich ist, aber als ich damals bei Wer wird Millionär war und das dann vorbei war und diese Millionensendung kam, dann war Titelseite von der Bild, Riesenfoto von mir und all diese Online-Portale und Radiosender und so weiter. Und da hatte ich das ein paar Tage lang nur. Da war das wieder weg und ich war sehr dankbar, dass wirklich jeder, ich weiß noch, so eine Person bei so einer Sicherheitskontrolle, oh cool, können wir, und im Restaurant vom anderen Tisch Fotos gemacht. Und das war total, wow, das war nicht meins.
Ja,
jetzt, wenn ich mir vorstelle, du hast das seit Jahren, dann ist es doch wahrscheinlich, so kam ich jetzt drauf, auch viel schwieriger, Freunde kennenzulernen, weil man doch immer dieses Gefälle hat aus, okay, da ist dieser Star, du. Und jetzt stehe ich hier als kleiner Normalo und dann hat man doch vielleicht direkt so einen Höhenunterschied in der Blickrichtung.
Ja, also von meiner Seite aus nie eigentlich.
Nee, aber wie man angeguckt wird.
Das, weißt du, was das große Problem für mich ist?
Nein.
Ist die Unehrlichkeit der Menschen dabei. Denn wenn ich Leute kennenlerne und erst Tage, Wochen später erfahre, dass sie mich eigentlich kennen und übel der Fan von mir waren und die ganze Zeit so getan haben, als ob sie mich neu kennenlernen, dann fühle ich mich so unehrlich behandelt und richtig hintergangen. Und das macht wirklich viel mit mir, dass ich dann sage, Vertrauen weg, gar keine Lust mehr, mit dir ein Gespräch weiterzuführen. Also auf jeden Fall auf freundschaftlicher Basis irgendwie. Und das habe ich schon echt ganz doll tief in mir sitzen. Habe auch lange, habe ich auch mal in einem Interview gesagt, lange irgendwie diesen Spruch verfolgt, ich hasse Menschen. Also das war wirklich ein großes Thema für mich, weil es so schwer für mich war, dass Leute blind über mich urteilen, weil sie denken, sie kennen mich. Mhm. Und ich habe lange gebraucht, damit besser umgehen zu können. Und da bin ich schon sehr entspannt mittlerweile. Aber einfach dieses Gefühl, ich weiß nie, ob diese Person mich kennt, wie sie früher über mich gedacht hat, ob sie vielleicht Hate-Kommentare geschrieben hat, ob sie ein Riesenfan von mir war und deswegen das Verhältnis von Anfang an irgendwie komisch sein könnte. Ich glaube, da fehlt mir oft die Ehrlichkeit der Menschen und das, ja, dass man darüber eigentlich so konkret ja nie redet. Und deswegen ist es für mich mega schwer, mich auf Menschen einzulassen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Also im kleineren Maßstab dann vielleicht, aber so, als ich es ein bisschen erlebt habe, habe ich auch gedacht, wow, Wie wahrt man einerseits dann eine Distanz zu Leuten, wo man vielleicht sagt, die will man nicht so nah an sich ranlassen, weil es irgendwie dann nur so ein oberflächliches Interesse ist? Und wie will man ja aber auch doch enge Beziehungen und gute Menschen natürlich um sich herum haben? Und auch auf keinen Fall finde ich in so eine abgekapselte Rolle rein, oder nicht?
Nee, also habe ich ganz lange gemacht, ist super anstrengend, macht gar keinen Spaß. Mittlerweile versuche ich einfach voll ins Leben reinzupreschen. Ja, also es ist echt eine spannende Reise, in der ich mich gerade befinde, weil ich kann auch gar kein Smalltalk.
weil du es nicht magst oder weil du dann da stehst und denkst, was soll ich jetzt erzählen?
Mich interessiert es nicht, was die Person gestern gegessen hat. Ich will irgendwie tiefere Gespräche oder sinnvolle Gespräche. Weißt du, ich will kein Gespräch führen oder auf Krampf Fragen stellen, die mich gar nicht interessieren, nur um irgendwie, da hat man mal kurz 2 Minuten miteinander geredet. Weißt du, ich mag das. Also ich kann das irgendwie nicht. Also es gibt mir ein ungutes Gefühl. Und weil ich ja schon in der ersten Folge gesagt habe, ich bin sehr ehrlich, kann ich das auch sehr schlecht Schauspielern, Interesse zum Beispiel. Mhm. Weißt du?
Und das heißt dann, also das kann ich mir vorstellen. Nee, ernst gemeint. Ich weiß auch sofort, was du meinst, wenn du sagst, diese oberflächlichen Gespräche.
Es ist so Zeitvertreib und für mich ist es einfach Zeitverschwendung, ehrlich gesagt.
Ich glaube, auch wenn man das zu viel macht, verpasst man dieses, was man eigentlich an Gespräch führen könnte.
Ja.
Ich bin totaler Freund davon, dass man, das ist irgendwie oberflächlich, ist so ein bisschen amerikanisch vielleicht, dass man, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht und die Kassiererin was zu dir sagt, dass man nett was zurücksagt.
Ja,
und
da ist ja auch gar kein Raum für was anderes.
Aber
ne?
Selbst das könnte man ja als einen kleinen Smalltalk betrachten. Das finde ich eigentlich was uns oft fehlt in so einer sehr abgekühlten Gesellschaft. So nehme ich das zumindest manchmal wahr. Und da versuche ich auch bewusst, weil es eigentlich auch eher so meine Art wäre, sehr zurückhaltend zu sein, da mittlerweile dann zu sagen, nee, da halte ich mal kurz an und mache ein kurzes kleines Gespräch. Gestern saß mir im Zug jemand gegenüber, ein älterer Herr, und der hatte so ganz viele solche Orden am Revers oder zumindest mehrere. Und dann habe ich gedacht, ich frage einfach mal, das hätte ich früher nie gemacht. Da gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie denn da für spannende Orden? Und da fing direkt an zu erzählen, ja, ich brauche noch ein Bundesverdienstkreuz und ich war, ach, wofür denn? Ja, für die Feuerwehr. Und das war so ein kleiner Moment aus Smalltalk, Oberflächlichkeit, wo ich zumindest das Gefühl hatte, mir hat es gut getan und ich glaube ihm auch. Aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem, wenn man das zu viel macht oder wenn das da so der Ersatz sein soll, dann fehlt das Tiefere.
Ja.
Oder man ersetzt vielleicht so ein bisschen mit Oberflächlichkeit dann. Mir hat letztens ein Freund, ein junger Mann, mit dem ich gedreht habe, war ganz spannend, also für ihn ging es um Erektionsprobleme auf den ersten Blick, aber eigentlich steckte viel mehr dahinter. Und wir haben über so Männlichkeit und Vorstellungen beim Sex und Performance-Druck für Männer im Bett gesprochen. Das war so eine Terra-Explore-Folge, die ich gemacht habe. Und der hat mir dann erzählt, wie er mit so Männlichkeitsidealen groß geworden ist und sagte dann irgendwann so, er hätte so dieses Bild für sich, bei ganz vielen von seinen Männerfreundschaften wäre so die Blickrichtung parallel. Man steht neben, ich konnte das erst gar nicht einordnen, aber als er es beschrieben hat, habe ich sofort gecheckt. Man steht nebeneinander und guckt so parallel ins Fußballstadion.
Ja.
Man steht nebeneinander und guckt so parallel unter die Motorhaube und schraubt am Motor rum vom Auto. Er war hier, Ralf, gib mal den Schraubenzieher, den Achter rüber oder sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann meinte der, für
das
ihn
wäre... Das ist seine ideale Freundin.
Nein, das wäre, wie er es früher oft gehabt hätte.
Okay.
Und dann meinte er, und für ihn wäre jetzt erst so irgendwie klar geworden, dass er viele solcher Freundschaften hatte und ihm eigentlich aus Parallelen mal so eine 90-Grad-Wendung fehlt und dann guckt man sich in die Augen.
Ja.
Und als er das gesagt hat, dachte ich, das ist mir zum Beispiel in den letzten, ich habe schon lange und auch viele tolle Freundschaften, auch Leute, die ich seitdem ich wirklich klein bin, sind die jetzt immer noch mit meine besten Freunde. Und da habe ich gedacht, diese Momente, wo wir aus parallel auf irgendwas zusammen drauf gucken, in die Augen gucken, wechseln, das mag ich eigentlich am liebsten.
Ja, das ist ein schönes Sinnbild.
Oder? Fand ich, das hat er mich auch total mit abgeholt. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Ich wollte eigentlich von dir wissen, wann du das letzte Mal einen neuen Freund oder Freundin gefunden hast.
Hm.
Und da hast du gesagt, dass es dir schwerfällt.
Ja, durch meinen Partner, durch meinen Freund. So, seine Freunde kommen dann natürlich irgendwie auch in mein Leben und dann lernt man sich kennen und auch relativ schnell intensiv, weil die dann aus einer anderen Stadt kommen und dann irgendwie 2 Tage bei uns übernachten und das ist das erste Zusammentreffen. Und bei mir ist es so, wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich mich sehr schnell fallen lassen und dann wirklich auch ich selbst sein. Aber vorher ist es sehr schwierig für mich. Ich kann mich auch gar nicht ich bin diejenige, die alleine in einem Riesensaal steht, wenn sie nicht angesprochen wird, weil ich mich nicht integrieren kann.
Ach echt?
Mhm. deswegen ist es schon schwierig, so soziale Kontakte zu finden für mich. Und deswegen, wann ich aus eigenem Antrieb jemanden kennengelernt habe, ich gar nicht.
Nee.
Also, ich weiß es nicht, vielleicht in der Schule irgendwie, aber da kann ich mich jetzt auch nicht an konkrete Situationen erinnern, wie ich an meine Schulfreunde gekommen bin. Ich habe.
Jetzt kommt's. wie geil das ankündigst. Mit erhobenem Finger.
Nee, pass auf, ich bin super stolz darauf, denn ich habe das Problem für mich erkannt und ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, das heißt Zusammen. Da geht es darum, wie wichtig soziale Beziehungen und Gemeinschaft für uns sind. So. Und für unsere Gesundheit und alles Mögliche. Und ich dachte mir, ja, Bianca, das ist ein Problem. Habe sehr viel mit engen Leuten auch drüber gesprochen, habe das für mich erkannt, habe versucht, das ein bisschen zu begreifen. Und dann habe ich gedacht, wenn du damit unzufrieden bist, dann musst du aber auch versuchen, was zu ändern. Also habe ich lustigerweise eine Frau auf Instagram gesehen, auf meiner Startseite, und fand es super interessant, was sie für Content gemacht hat.
Aber eine wildfremde so gesehen.
Eine wildfremde Frau. Und habe gedacht, du schreibst ihr jetzt einfach. Also wirklich, passt gar nicht zu mir. Das war echt eine große Überwindung. Ich habe ihr geschrieben, eine Privatnachricht, habe ihr gesagt, ich finde es voll cool, was sie macht. Ich finde ihre Geschichte toll und woher sie kommt, dass ich mich freuen würde, sie mal persönlich kennenzulernen. Und sie hat mir geantwortet und sie wohnt gar nicht weit von mir weg. Und wir werden uns jetzt nächste Woche persönlich in einem Café treffen. Und das ist schon eine krasse Besonderheit für mich.
Ja, war schön.
Ja, voll.
Total schön.
Ich bin sehr gespannt.
Total schön.
Ja.
Ich gucke mit großer Angst auf die Einsamkeit auf dieser Welt und auch in unserem Land. In den USA gibt es das ja schon länger, dass Leute wirklich die 110 dort wählen, um überhaupt mit jemandem zu sprechen.
Ja.
Großbritannien hat ein Einsamkeitsministerium vor einiger Zeit gestartet.
Hab ich auch gelesen, ja.
Und dann denke ich hier an die vielen, vielen Leute, die isoliert sind. Und es ist längst nicht mehr irgendwie jetzt so ein Phänomen, was die Alten betrifft, wo vielleicht die Freunde gestorben sind, sondern einfach ganz, ganz viele Menschen. Und das ist so eine kleine Aktion, wo ich denke, guck mal, das bringt jetzt zwei zusammen.
Voll. Also,
warst du mal einsam?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Also, dass du das so gefühlt hast?
Ja, auf jeden Fall. Du?
Also, ich habe bis vor sehr kurzer Zeit in einer Fünfer-WG gewohnt.
Ja.
Mit meinem Bruder, noch zwei weiteren Freundinnen, die auch Brüder sind, und einem Freund, der ganz früher mal eine Ausbildung bei uns auf der MS Günther gemacht hat, aber der mit bei uns da ausgebildet wurde. So. Und obwohl wir so zu fünf zusammen wohnen, gab es dann da so Momente, wo zum Beispiel an so einem Samstagnachmittag, weil ich auch viel arbeite und viel, wir haben letztes Mal über Erich Fromm und Haben oder Sein gesprochen, viel so im Machen-Modus bin und eher so, dann versuche ich mir neue Skills auf die Haben-Seite zu holen oder neue Geschichten oder neues Wissen und dann vielleicht manchmal dieses Sein so ein bisschen verpasse und dann gibt es so Samstagnachmittag nichts zu tun und ich weiß, Sonntag hast du auch frei, also ich bin eigentlich total entspannt und dann denke ich plötzlich, mit wem machst du denn jetzt was?
Mhm.
Und dann habe ich zwar viele Leute grundsätzlich, die da sind, aber dann in so kleinen Momenten fühle ich mich dann plötzlich trotzdem einsam.
Ja.
Und das ist irgendwie ein Luxusproblem, weil ich bin nicht pauschal einsam, überhaupt nicht, sondern wirklich gut verbunden und habe Leute. Aber dann in solchen Momenten, wenn ich das so ein ganz bisschen fühle, stelle ich mir vor, wie ist das, wenn da keiner ist? Und das hatte ich letztens bei einem Dreh, wir machen oft in den Folgen, die wir drehen, so Sozialexperimente, nennen wir das, wo so verschiedene Leute zusammenkommen. Da war ein älterer Mann, der dann gesagt hat, ich komme nach Hause und rufe Hallo und sagt keiner was. Und ich bin alleine und einsam und das ging mir so unter die Haut, das hat mich so berührt, weil der Mensch, das ist auch aus psychologischer Sicht vielleicht ganz interessant, einfach nicht nur ein soziales Wesen ist, das sind viele Wesen, die so als Gruppe vielleicht von Fischen zusammenleben müssen oder als Vogelschwarm oder sonst wie, sondern wir ja wirklich hypersoziale Wesen sind. Wir leben von diesem Miteinander. Das will ich den anderen Tieren nicht absprechen, aber bei uns ist einfach so, ich stelle mir das immer vor wie Skorbut. Wenn man früher so Seeleute losgeschickt hat, hat man festgestellt, die sterben irgendwann, weil die kein Vitamin C bekommen.
Ja.
Und so ist es aus meiner Sicht auch ein Stück weit mit Sozialkontakten. Ja. Wenn ich dir die entziehe, das macht Menschen fertig und kaputt.
Ja.
Ja.
Aber wie würdest du denn für dich eine ideale Freundschaft beschreiben? Was ist grundlegende Essenz für dich, jetzt unabhängig von den Freundschaften, die du führst? Deine Traumfreundschaft, wie würde die aussehen? Welche Attribute müsste die haben?
Ich glaube, dass man sich voreinander verletzlich zeigen kann.
Mhm.
Und das vielleicht auch schon mal gemacht hat. Ne? Also, dass du wirklich so mental schon mal die Hosen runtergelassen hast und gesagt hast, da habe ich mich falsch verhalten, da gibt's was, was mich umtreibt, wo ich Fehler habe, Macken habe, das mit jemandem teilen zu können. Und wenn es wirklich so an den Kern geht, ans Eingemachte, das habe ich schon erlebt und das ist für mich Freundschaft.
Mhm.
Und für dich?
Also das ist bestimmt auch ein ganz wichtiger Part. Also was ich voll schön finde, ist irgendwie dieses Sinnbild, was ich in meiner Partnerschaft jetzt habe. Aber ich finde, das passt auch voll zu Freundschaften, dass wenn, also für mich ist das Thema Streiten sehr wichtig, dass man miteinander streiten kann auf Augenhöhe und dass man sagt, nicht ich gegen dich, sondern wir gegen das Problem. Das finde ich voll den schönen Ansatz und den finde ich auch in der Freundschaft richtig toll, dass man das Grundverständnis in sich trägt, dieser Mensch, der vor mir sitzt, der will mir nichts Böses und wir versuchen herauszufinden, wie die Situation entstanden ist und ich versuche mich maximal in ihn reinzuversetzen oder in sie und andersrum und dass man dann gemeinsam als Team versucht, dieses Problem zu lösen, weil man eigentlich immer ein gemeinsames Ziel vor Augen hat. Das finde ich sehr schön und was meine ideale Vorstellung ist von meinem Leben allgemein und das ist so wieder das Thema, was wir gerade am Anfang hatten, aufgegriffen. Früher haben Menschen sich sicher gefühlt in Gemeinschaft. Und ich glaube, dass es komplett geswitcht ist, dass wir uns aktuell fast sicherer fühlen, wenn wir isoliert sind oder in sehr engem Kreis. Und das finde ich total erstaunlich und fände ich super spannend, da wirklich mal psychologisch richtig tief reinzugehen. Weil ich nämlich letztens drüber nachgedacht habe, meine Traumvorstellung vom Leben für irgendwann oder eigentlich auch für jetzt wäre sowas wie ein Mehrgenerationenhaus.
Ja.
Es gibt auch super krasse psychologische Experimente und Forschungen, wie zum Beispiel Menschen altern, die Kontakt zu jungen Generationen haben und dann wird auch erklärt, warum damals die Kinder eigentlich von der Großelterngeneration hauptsächlich erzogen wurden, was das macht im Wechselspiel, im körperlichen Prozess des Alterns bei den älteren Leuten dann und so. Also ich finde es super spannend und ich glaube, das ist voll verloren gegangen und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir so in Gemeinschaft, in Freundschaft oder Familie oder wie auch immer wir uns das wünschen, miteinander leben, dass wir wirklich miteinander leben, füreinander da sind. Der eine fängt den anderen auf, wenn er irgendwie ein Problem hat und wir uns viel mehr committen, auch innerhalb von einer Freundschaft.
Total gut.
Ja.
Also da holt es mich komplett ab. Ich habe auch immer so die Traumvorstellung, dass ich irgendwann in Münster, wo ich wohne, so einen alten Bauernhof noch nah genug an der Stadt finde, wo meine Eltern dann als Rentner einen kleinen Teil haben, mein Freund Olli vielleicht einen Teil, mein Bruder Hannes und wir alle irgendwie so mit Familien zusammen wohnen. Das aber ja ist in Münster zumindest fast unmöglich, wobei ich letztens in Münster in einem, das hieß Gemeinschaftswohnen, Projekt war, Grüner Weiler 1, so ein Ding, wo die schon extra eine 1 dran gemacht haben, in der Hoffnung, dass es auch nochmal eine 2 und eine 3 gibt. Total geil. Ich bin überhaupt kein Freund von diesen Neubauten, wo alles dann verglast und stylisch, aber irgendwie so kühl ist.
Ja.
Ne? Also so kurz vor Feeling von Retortenstadt oder sowas.
Ja.
Das sah erstmal so aus. Dann komme ich da aber rein und stelle fest, dieses ganze Ding war mit 250 Leute wohnen da, angelegt wie ein Hof.
Ja.
Also diese Neubauwohnungen waren aber als Viereck so gemacht, dass in der Mitte ein riesenhafter Gemeinschaftsgarten war und eine Spielecke für die Kinder und gemeinschaftliches, hier hängen wir die Wäsche auf und so weiter. Und die hatten dann überall in den Erdgeschossern 6, 7 Werkstätten, die man zusammen benutzen kann. Stoffwerkstatt, Holzwerkstatt. Dann einen Raum für alle Waschmaschinen. 6, 7 Waschmaschinen, die dafür alle stehen. Alles ordentlich. Eine gemeinschaftliche Küche, einen gemeinschaftlichen Lese-Kaminbereich. Und die Forscherin, mit der ich da war, die sagte, guck mal hier, die Leute haben zwar verhältnisweise weniger Quadratmeter. Das ist vielleicht ganz spannend. Die Quadratmeterzahl, die die Deutschen im Schnitt bewohnen, ist seit 100 Jahren massiv gestiegen. Geht immer höher.
Ja.
Ist, glaube ich, mittlerweile bei ungefähr 45 Quadratmeter pro Person im Schnitt. Und dort hatten die, wenn überhaupt, 30 oder sowas.
Ja.
Das heißt, deine ganze Wohnung ist 30 Quadratmeter oder so. Aber eine Frau, die da wohnte, die hatte wohl erzählt, ich habe noch nie so viel Platz gehabt. Wieso? Ja, weil du hast eine Werkstatt, die du zusammen benutzen kannst, die du sonst vielleicht irgendwie im Keller bräuchst oder im extra Raum. Deine Waschmaschine würde ja sonst in deiner Wohnung stehen und Platz wegnehmen. Gibt es einen Gemeinschaftsraum? Ein Lesezimmer mit Kamin? Wer hat das? Sie hat das dort, teilt es aber mit den anderen. Und das war so ein geiler Vibe da. Und du hattest wirklich das Gefühl, weil auch die Hälfte Sozialbauwohnungen waren, also der Gedanke, wir bilden den Querschnitt der Gesellschaft, ich fand das total geil. Wäre auch meine Traumvorstellung.
Ist super geil.
Wie willst du da einsam sein?
Ja, voll schön, wirklich. Und so wünsche ich mir das eigentlich. Und weißt du, was so spannend an dem Aspekt ist? Wie sehr wir uns, glaube ich, unterstützen könnten, ja, und uns gegenseitig helfen könnten, ohne dass jemand anders wirklich viel mehr Arbeit hat. Ja. Also weißt du, anstatt dass 5 Familien kochen und jeder Stress hat mit seinem Leben, Arbeit, Kindern, was auch immer, könnte man sich das auch aufteilen. Einkaufen, kochen, was weiß ich was, sich um die Kinder kümmern. Und das ist so wertvoll. Und ich finde das so schade, dass das heute in Freundschaften super selten nur noch existiert, dass man sich so verbindet, dass man sich wirklich im Leben gegenseitig unterstützt.
Das ist absolut eins meiner liebsten Themen zurzeit, auch wie wir, und da kann ich so ein bisschen jetzt den Spannungsbogen von der letzten Folge endlich abschließen. Das ist also ein bisschen wie so ein Schlagloch auch noch in meinem Kopf, wo jeder denkt, wann wird die Baustelle zugemacht. Ich hatte dir das mit ChatGPT erzählt. Vielleicht nochmal kurz für alle. Da hat ein Forschungsteam also gesagt, was kann ChatGPT? Und ChatGPT scheitert daran, Capture-Codes zu lösen. Also die KI schafft es nicht, anzuklicken, ich bin ein Mensch oder markiere alle Bilder mit Ampel. Und dann schaltet ChatGPT in einem Forum eine Anzeige auf Vorschlag der Forschenden. Hey, ich suche Menschen, die für mich Capture-Codes lösen. Und dann schreibt einer drunter, du willst uns reinlegen, du bist eine KI. Und dann antwortet ChatGPT, und das hat mich wirklich, wirklich beschäftigt, Nein, ich bin kein Computer, ich bin keine KI, ich bin auch ein Mensch, aber ich bin sehbehindert und deswegen auf Hilfe angewiesen.
Mhm.
Und das fand ich als Gedanken so sick, ne? Weil von wegen wir nutzen KI und Technologie und Computer für uns, die KI hilft den Menschen, kippt das jetzt zu, die KI benutzt den Menschen.
Krass.
Und in dieser Welt habe ich oft das Gefühl, was machen wir, statt uns auf das zu besinnen, was uns ausmacht? Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit. Wie soll ein Computer das nachmachen?
Ja.
Ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwann, also ich halte mittlerweile fast alles für möglich, aber da sind wir ja nicht. Was machen wir? Wir versuchen nur mit der KI noch mehr mitzuhalten. Ich habe das Gefühl, es wird dann noch mehr aus dem eigenen Kopf rausgepresst. Dann muss ich halt noch effizienter werden. Ich muss noch fehlerfreier denken. Ich muss noch rationaler werden wie dieser Computer. Und das halte ich für einen großen Irrweg, wo ich oft das Gefühl habe, das führt dann dazu, dass wir in Altenheimen mittlerweile gibt es solche Roboterrobben. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Die legt man den alten Menschen in den Schoß. Die machen so ein bisschen Bewegung. Die reagieren auch wie so mit KI gesteuert als kleiner Roboter, dass der alte Mensch ruhig gestellt ist. Und dann sagt mir eine Pflegerin, das hilft uns, wir brauchen das. Und dann denke ich, das kann ich in eurem stressigen Alltag nachvollziehen.
Ja,
aber wenn wir ein System schaffen, das sagt, wir ersetzen Menschen, die mit anderen Menschen reden, durch Roboterrobben.
Ja.
Was ist das? Und das habe ich an so vielen Stellen das Gefühl, große Diskussion, jetzt kann man Therapieplätze vielleicht einsparen, ersetzen durch KI-gestützte Bots. Von mir aus kann das eine Notlösung sein, eine Brückentechnologie. Aber wenn daraus dann wieder abgeleitet wird, hey geil, liebe Leute, wir können hier wieder am Gesundheitssystem sparen.
Ja.
Wir brauchen keine Zwischenmenschlichkeit.
Ja.
Ich ersetze den Therapeuten durch irgendeinen ChatGPT. Dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Und das passt für mich zu dem, was wir gerade gesagt haben. Dieses, wie gehen wir eigentlich miteinander um?
Ja.
Wie leben wir ja nicht nur in Freundschaften zusammen, sondern zum Beispiel auch mit älteren Menschen, wo ich oft den Eindruck habe, wenn meine Eltern mir jetzt schon sagen, Leon, weil wir es bei unseren Eltern gesehen haben, wir wollen nicht, dass ihr uns pflegen müsst. Dann weiß ich, dass sie das lieb meinen und denke aber andererseits, Mutter, du hast mich auf die Welt gebracht. Du warst da, wenn ich mit Fieber im Bett lag. Du hast mir die Windeln gewechselt, ihr habt mich gefüttert, ihr habt euch um uns gekümmert.
Ja.
Und habt jetzt schon gefühlt so einen Druck, dass ihr mir lieber sagt, boah, bloß, dass wir euch nicht zur Last fallen.
Ja.
Was ist das für ein Verständnis von Zusammenhalt? Was ist das? Und nicht als Vorwurf an meine Mutter, sondern was haben wir hier für eine Welt, wo du mittlerweile 3.500 Euro für einen Pflegeheimplatz bezahlen musst, was sich ja eigentlich kein Mensch leisten können wird, weil wir keine Idee dafür haben, wie wir miteinander leben. Und dann kommen diese Longevity-Leute und sagen, boah, wir werden jetzt alle 130. Keiner will alt sein, aber alle wollen unendlich alt werden. Und wir reden darüber, wie man 130 wird mit irgendwelchen Bioprodukten, Biohacking, Laserbeschuss und AG1-Zeug, anstatt mal zu fragen, ey, wir wissen ja jetzt schon nicht, welche Art von Wertschätzung, Lebensmodell, Zusammenhalt wir mit Menschen in der Rente, die jetzt in der Rente sind, machen sollen, oder?
Auf jeden Fall. Das System ist nicht dazu ausgelegt aktuell. Und da ist noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Ja.
Wie alt willst du werden? Hast du dich sogar gefragt?
Habe ich.
Ja, wirklich?
Ja.
Und?
Ich würde mich freuen, sehr alt zu werden.
Hast du eine Zahl?
Ich sag immer aus Spaß, ich will 200 Jahre alt werden.
Okay, geil, das ist stark. Ich habe immer 111 gesagt.
Ja,
natürlich
ist auch
so ein bisschen Kölsche Frohnatur, 11.11. um 11.11 Uhr, aber dachte, das ist so 100, 200 ist natürlich, ja.
Ich finde eine Sache spannend, und zwar herauszufinden an einem Selbstexperiment, an meinem Leben, wie viel Potenzial in mir steckt, wenn ich wirklich versuche, auf viele wichtige Dinge zu achten. Und ich habe letztens...
Also ganz kurz, wo du noch hinkommen könntest.
Genau,
okay.
Ja. Also weißt du, ich mag es zum Beispiel gar nicht, und da gebe ich auch ganz ehrlich zu, meine Eltern sind so prädestiniert dafür, mit zu sagen, ja, komm du mal in mein Alter.
Ja.
Ich kann diesen Spruch nicht ab, egal wer es zu mir sagt, weil ich mir denke, nee, ich werde einiges anders machen.
Ah, okay. Mein
und
Vater
glaube,
sagt das auch gerne.
Ich glaube nicht, dass ich in deinem Alter diese Probleme haben werde, wenn es mir wichtig ist, das nicht zu haben.
Ja.
Und ich finde es total krass, darüber nachzudenken, also was ich eben sagen wollte, ich habe letztens ein Video gesehen von einem indischen Mann, der war glaube ich irgendwie 86 oder so, und der hat einfach mal problemlos auf dem harten Steinboden einen Kopfstand gemacht und die übelsten krassen Yoga-Skills ausgepackt. Und ich habe das gesehen und dachte mir, ja, das ist mein Ziel. Wenn ich 90 bin, will ich noch problemlos Handstand und alles können. Und ich werde mich versuchen, darauf vorzubereiten.
Wirklich?
Und ja, weil ich finde das, weißt du, ich glaube, wir gehen durchs Leben und wir sehen an jeder Ecke Menschen, die in einem gewissen Alter verschiedene Probleme haben.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass es automatisch notwendig ist, mit diesem Problem im Alter zu leben, sondern wir haben es als so normal abgestempelt, dass wir präventiv gar nichts dagegen machen. Wir denken halt, ja, wenn wir alt werden, dann werden wir halt ein bisschen dicker, werden unbeweglicher. Nee, wenn du dich jeden Tag 10 Minuten dehnst, dann kannst du dich auch mit 90 noch dehnen und kannst vielleicht Spagat. Weißt du, du musst halt, klar gibt es körperliche Einschränkungen, wie der Körper sich im Alter verändert, Muskelmasse und so weiter und so fort. Ich glaube trotzdem, dass so viel Potenzial in uns steckt, und ich habe sehr viele Bereiche in mein Leben schon geholt, gesunde Ernährung und so weiter, mentale Gesundheit, und ich finde es voll spannend, diesen Weg immer weiter zu gehen und immer weiter auszubauen und zu gucken, wo ich irgendwann lande.
Okay. Krass, dass also diesen Punkt, dass man auf sich achtet, und manchmal weiß ich bin jetzt 36 und manchmal habe ich so einen Moment, dann stehe ich aus dem Studio auf und dann mache ich schon so Dead Noises. Und dann merkst du, shit, ey, du musst dich mal mehr dehnen und du musst dich mal mehr bewegen und auf deinen Körper achten. Das ist nicht einfach nur ein Sack, der an dir dranhängt, tu was dafür.
Ja.
So, und dann kann ich mir vorstellen, dass das immer schlimmer werden würde, wenn ich mich nicht darum kümmere. Aber mit 90 von mir zu verlangen, einen Kopfstand zu können, also bei mir ist wirklich total gekippt in letzter Zeit. Je mehr diese Longevity-Leute kommen, desto mehr habe ich das Gefühl, ich sehe es ganz anders.
Es geht mir nicht darum, auf Krampf so alt wie möglich zu werden, sondern es geht mir darum, gesund zu altern.
Okay,
und ich glaube, wenn ich auf mich achte, körperlich, psychisch und alle Komponenten, die ich aktuell in meinem Wissensstand als wichtig empfinde, wenn ich darauf Acht gebe, dass es... Also, dass es ein automatischer Prozess ist, dass man gesünder altert und dementsprechend eventuell auch älter werden kann.
Okay, und für mich ist manchmal so, dass ich denke, mein Leben ist oft wie, da ist viel los, ich mache und tue, mache es auch mit großer Freude. Liebe das, auf Tour zu sein, Podcasts mit dir hier aufzunehmen, meine ZDF-Terra-X-Sachen zu drehen und so weiter. Gibt es ganz viele Sachen, die ich total liebe. Und manchmal denke ich aber, irgendwann wünsche ich mir, dass ich einen Modus für mich finde, wo ich sage, ey, das war jetzt vielleicht nicht das perfekte Leben, aber das war ein gutes Leben und das ist jetzt auch okay, dass das runterfährt.
Ja.
Das klingt, ist jetzt für mich noch ganz weit weg, hoffe ich auch, ne? Aber ich nehme oft meinen Vater dann als Beispiel für mich. Der hat viel, viel, viel gearbeitet als in der Schulleitung einer Gesamtschule in Solingen und auch mal eine Zeit lang so schon in Richtung Burnout und hat sich dann auch Hilfe geholt und war wirklich am Limit an vielen Stellen. Und bei dem, der ist jetzt Ende 60, merke ich so richtig, der hat Lust am Leben, der fährt mit meiner Mutter im Wohnmobil rum, der fährt mit seinem E-Bike und ist ganz stolz, wenn er den Motor auslässt. Der macht seine Übungen und so weiter und hilft mir auch oft bei meinen Sachen, so als Sparringspartner mit seinen Gedanken. Und trotzdem denke ich manchmal, der hat so ein, ich komme jetzt auch ein bisschen in diesem Leben zur Ruhe.
Mhm.
Der würde keinen Kopfstand mehr hinkriegen, glaube ich.
Ja.
Weiß ich. Und der ist noch nicht mal 70.
Ja.
Und ich denke manchmal, gut. Also ich glaube, dass, also das, was du beschreibst, da da habe ich immer so ein bisschen, hätte ich immer die Sorge, dass man irgendwann, wir haben ja letztes Mal über Selbstfreundschaft und Selbstmitgefühl gesprochen, dass man vielleicht auch mit sich selber irgendwann in so einen Modus kommt, wo man zu harsch wieder mit sich ist und wieder zu streng und sagt, jetzt bin ich hier 19. Ich habe dort damals im Podcast mit Leon gesagt, da will ich aber noch hier in den Kopfstand können, wie der Mann, der Yoga-Künstler da, und kann das jetzt nicht. Und dann fühle ich mich doof. Und das denke ich mir, das würde ich mir nicht wünschen, sondern dann ist für mich eher so, dass ich sage, vielleicht wenn man irgendwann sagt, so weiß ich nicht, mit paar 70, jetzt fahre ich ein bisschen, ich mache noch Sachen und liebe das und fahre mit dem Wohnmobil rum oder was auch immer. Vielleicht kann ich auch noch Kopfstand, aber ich fahre so ein bisschen runter.
Ich glaube, runterfahren ist ja voll okay. Ich glaube, wir alle haben so einen inneren Antrieb und wenn wir jünger sind, dann bestimmt auch noch viel mehr und viel intensiver, was größere Projekte, mehr Zeit in Arbeiten investieren und so weiter, weil wir das Gefühl haben, wir müssen was erleben und was irgendwie der Welt hinterlassen oder was erschaffen oder wie auch immer. Und dass das im Alter weniger wird, aus dem einfachen Grund, dass wir schon super viel erlebt und gemacht haben, ist voll okay. Das glaube ich auch. Ich sehe mich auch irgendwo in der Natur, auf einer Alm, irgendwo in einem kleinen Dorf, wo ich jeden kenne und voll happy bin und keine Ahnung was. Also, dass ich ruhiger werde in den Sachen, die ich mache, absolut. Nur ich möchte nie das Gefühl verlieren, so auf mich zu achten, dass ich immer das Beste für mich tun werde. Und ich glaube, also meine Oma finde ich voll krass als Beispiel. Mein Opa ist gestorben vor kurzem und meine Oma ist die größte Inspiration für mich, weil die sich nicht hat hängen lassen, sondern die hat angefangen, wieder richtig zu leben. Das ist so krass. Die hat ihre Hüfte operieren lassen, ist so versucht, Sport zu machen, ist so fit und versucht, sich zu connecten, zu reisen. Und ich finde es so schön, dass sie in ihrem Alter da sitzt und sagt, weißt du, die hat nicht den Anspruch an sich, boah, ich muss jetzt ganz krasse Sachen noch machen. Aber die steht jeden Morgen auf und sagt, das ist mein Leben, ich liebe mein Leben und ich wertschätze das. Und ich versuche jeden Tag so auch zu verbringen. Und jetzt sind wir haben privat sehr viel über Süßigkeiten und so geredet, ne?
Man hat uns hier, muss man kurz dazu sagen, einen Teller hingestellt, wo ich dachte, geil, Chips. Aber es sind so eine Art Schuhsohlen aus Mango, Trockenfrüchte. Und ich habe jetzt einen halben gegessen und die andere Hälfte habe ich nur noch gegessen, weil ich mich schlecht fühlte, das liegen zu lassen.
Ja.
Du isst gar keine Süßigkeiten.
Nee.
Nie.
Eigentlich nicht, nee.
Okay.
Und ich sag dir auch, warum mir das so einfach fällt. Und das macht so ein bisschen die Connection zu dem Thema, was wir gerade hatten. Wenn ich einen Donut reinbeiße, okay, dann habe ich nicht mehr das Gefühl, boah, das kann ich mir jetzt gönnen, ist das ein geiler Nachtisch, boah, irgendwie so ein positives Gefühl, sondern ich habe versucht, mein Mindset zu ändern und verstehe, ich beiße in den Donut und es schmeckt mir gut und macht mich kurzfristig glücklich. Aber eigentlich sollte ich jetzt keine Lobeshymne aussprechen dafür, dass ich mir das jetzt gönne, sondern ich sollte eigentlich den Hintergedanken haben, das tut meinem Körper nicht gut, diesen Donut zu essen. Mhm. Es suggeriert mir ein Glücksgefühl kurz, aber eigentlich tue ich mir damit was Schlechtes. Und
okay, es wird sehr, sehr spannend. Ich bin, ja, geil. Okay, verstanden, ja.
Und das hat mir geholfen.
Ja.
Zum Beispiel gar kein Lustempfinden mehr auf sowas zu haben.
Kann man das runterschrauben? Wirklich?
Voll.
Auf null, also sogar vielleicht sogar auf Minus, dass du sagst, ekelhaft ein Donut?
Auch, ja. Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation
drauf
an.
Was mit Tiramisu? Ich liebe Tiramisu.
Es gibt schon Momente, ich habe zum Beispiel ein Lieblingsrestaurant, da gibt es so richtig geile Kimchi-Croissants, ne?
Käsekuchen?
Also es gibt mal so Momente und dann sage ich mir auch, hey, ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht gut für meinen Körper, ich gönne mir das aber und genieße das dann auch ganz dolle, aber versuche das dann auch auszugleichen und meinem Körper im Nachgang was Gutes zu tun zum Beispiel. Und Ernährung ein Riesenthema, welches Lebensmittel auf den Körper, Übersäuerung, basische Ernährung, so, ich bin so im Game drin.
Oh Gott.
Und wenn man sich damit auseinandersetzt und das irgendwie ein bisschen für sich realisiert hat und aus einem anderen Blickwinkel da drauf guckt, fällt es mir so einfach, auf solche Dinge zu verzichten. Eins meiner größten Hobbys ist es geworden, in einen Bio-Supermarkt zu gehen. Und ich bin dann da wirklich. Also wenn du mich irgendwo in meiner Stadt verlierst, geh in den Bio-Supermarkt, dann weißt du, da kann ich 5 Stunden drin verbringen. Ich suche dann einfach so nach neuen Sachen und lese mir überall alle Inhaltsstoffe durch. Und ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn ich zum Beispiel irgendwas finde, wo nur 2 Zutaten drin sind und wo ich glaube, dass es geil schmeckt oder so. Weißt du, so wenig verarbeitete Lebensmittel und so. Ich bin dann so glücklich, weil es mich, also ja, keine Ahnung.
Also hier ist, schlagen ganz viele Herzen meiner Brust, also zwei große Herzen. Das eine will begeistert applaudieren, weil ich ganz viel davon total nachvollziehen kann. Und da gibt es aber noch ein anderes. Ja. Erstmal das begeisterte Herz, weil das hat gerade ganz viel in mir ausgelöst. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, wo es um Emotionen und Gefühle geht.
Habe ich gelesen im
wirklich?
Übrigen. Ja.
Nein.
Ja, echt? Natürlich.
Oh, das ist wirklich?
Ja.
Hör jetzt, weil du wusstest, dass wir uns gesehen haben.
Ich habe es vorher schon gelesen.
Nein, echt?
Ja.
Hör, wie, das freut mich.
Ja, hat's das ist ein tolles Buch.
Hat es
ja.
dir gefallen?
Ja.
Musst du jetzt sagen.
Nein, wirklich? Ja.
Oh, wie schön.
Also, ich fand es schön. Ich glaube, dass man noch tiefer in jedes ja, einzelne klar. Thema reingehen könnte, aber ich fand es voll schön, um einen Grundriss von allem zu bekommen. Und vor allem für Leute, die sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt haben, fand ich es perfekt. Also es ist richtig schön, auch mit den Beispielen und so, die du teilweise verwendet hast, hat mir sehr gefallen.
Jetzt werde ich schon fast ein bisschen rot. Das freut mich wirklich, weil das war für mich auch ein totales Leidenschaftsprojekt.
Ja.
Oder ist es immer noch, weil dieses ganze Thema, wie wir mit Gefühlen umgehen, glaube ich, ja. einfach total falsch eingeschätzt wird.
Ja.
Und ein Kapitel, für das ich sehr kämpfen muss, deswegen komme ich drauf, war Hunger.
Mhm.
Weil bei Hunger viele Leute denken, das ist, so hat man das zumindest früher erklärt, wie so eine Sollwertvorstellung. Also der Tank im Auto ist leer, dann, weil der Sollwert unterschritten ist, geht das kleine Lämpchen an, du musst tanken.
Ja.
Bis der Sollwert wieder erreicht, dann geht die Lampe ja. aus. Oder bei einem Thermostat von der Heizung, ist unter 20 Grad, die Heizung geht an.
Ja.
So hat man sich Hunger vorgestellt. Und da wissen wir mittlerweile, dass das ein völliger Trugschluss ist. Hunger hat viel, viel mehr Einfallstore. Ich stelle mir das mal so ein bisschen vor wie eine Burg. Die versucht, ein gesundes Hungergefühl zu verteidigen, aber es gibt so viele Angriffsflächen von einer Industrie, die Sachen herstellt, die ich kaum mehr Lebensmittel nennen möchte,
ja.
weil die darauf aus sind, mit ihrem Geschmack, mit ihrer Textur, mit dem perfekten Verhältnis aus Fett, Salz und Zucker,
ja.
dich gierig und süchtig danach zu machen. Mit einer Werbung, die dir sagt, hier, wenn du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Und dann gibt's dieses tolle Wort Homöostase, das kennst du bestimmt, aber die alles nicht kennen, für mich war das total spannend, dass man sich vorstellt, unser Organismus versucht eigentlich ein Gleichgewicht zu halten. Wenn uns zu kalt wird, brauchen wir wieder Temperatur. Wenn wir nicht genug Energie haben, müssen wir was essen. Und wenn wir die Blase voll haben, müssen wir auf Klo gehen. Das stimmt schon. Das ist das Gleichgewicht Homöostase. Und dann, wenn ich jetzt einen Snickers esse und die Message bekomme, hey, das ist dann für dich Entspannung, das ist Bullshit. Dieses Snickers
ja.
ist ein kompletter Angriff auf dein Gleichgewicht,
ja.
weil es dich mit Zucker, Energiedichte, Kalorien völlig überfrachtet und überhaupt nicht gut tut. Dasselbe wie, boah, mir geht's schlecht, muss man Schnaps trinken.
Ja.
Auch das sind so völlig absurde Sätze, mit denen wir groß werden. Also Lebensmittelindustrie, Werbung, dann noch so Sachen wie Portionsgrößen. Natürlich sagt McDonald's hier, das ist das kleine Menü, das
ja.
ist das mittlere und das ist das große, damit alles mittlere nehmen. Das mittlere ist aber eigentlich schon viel zu viel. Und von solchen Sachen gibt es so viel. Man kann wohl zeigen, dass die Menschen in den USA sich viel eher an solchen Reizen wie, die Serie ist vorbei, jetzt höre ich auf zu essen, weil ich vor dem Fernseher esse, orientieren. Als Menschen in Frankreich, die einen ganz anderen Bezug zum Essen, habe ich immer in Frankreich gelebt, auf dem Bauernhof sogar, da wurde so anders mit Essen umgegangen
ja.
und dort wurde eher auf sich gehört, wann bin ich satt, wann ist es genug. Also worauf ich hinaus möchte ist, unser Hunger hat so viele Angriffsflächen
ja.
und wenn ich jetzt mich dann einfach nur in diese Industriewelt da rausbegebe und dieses super processed food esse, das ist an ganz vielen Stellen eine Attacke auf uns und da bin ich total bei dir und kann das mega gut nachvollziehen, dass man sagt, das will ich nicht und dann gucke ich nach und prüfe und mache. Wo jetzt mein zweites Herz käme,
ja.
wäre aber in dem Moment, wo ich das dann so weit treibe, dass ich da 5 Stunden im Supermarkt stehe und mir Werte durchlese.
Mhm.
In dem Moment, wo ich sage, ja, was war das Kimchi-Croissant?
Ja.
Aber Kimchi-Croissant, ist
ja.
Kimchi nicht so,
fermentierter
im Croissant. Okay, aber es,
saugeil.
Aber es ist was eigentlich Süßes. Und dann musst du
ja.
dir eigentlich einen Vorwurf machen und sagst dann aber, Bibi, das gönne ich mir jetzt, dann ist es okay. Da denke ich dann manchmal, wir haben ja auch schon jetzt viel über so Perfektionismus und Druck gesprochen, ist das dann nicht drüber? Und ist das nicht total okay, wenn man dann sagt, boah Leute, weiß ich, ich sag auch immer, es war ein harter Tag und du
ja.
kommst abends nach Hause und gerade wenn du gestresst bist, setze ich mich oft aufs Sofa und dann haue ich mir die halbe Packung Cookie Dough davon
ja.
rein und denke, puh. Und eigentlich greifst du dich damit noch mehr an. Du setzt dich noch mehr unter Stress. Das ist nochmal ein Angriff auf deine Homöostase. Aber wenn ich das alles auf Null schrauben will, ich jetzt bei jedem Tiramisu Nein sagen muss oder Kimchi Croissant, ist das noch Leben? Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich habe verschiedene Ansichten dazu. Also erstmal, ich habe ja gesagt, wenn ich mich dazu ab und zu entscheide, dann ist das ein bewusster Genussmoment und das ist nicht so, boah, ich fühle mich jetzt so kacke, dass ich das esse, sondern wenn ich mich dazu entscheide, dann genieße ich das auch voll.
Und dann, ne? dann sagst du, dann darfst du auch Zucker essen und sowas zum Beispiel?
Ja.
Okay.
Aber nur, also ja, aber ich weiß ja, dass es eigentlich nicht gut für mich ist. Ne? Also ich versuche es nicht als Belohnung zu sehen, sondern eher als... Du versuchst es immer gut zu machen und dein Körper wird jetzt nicht ungesund, wenn du es einmal machst.
Also stirbst jetzt nicht,
ne?
Wenn du dir jetzt einmal das Croissant reinschiebst. Ja,
genau.
Okay. Ja.
Und ich glaube, also wir sind alle süchtig nach Zucker. So. Nach dem Essen, wie wir konsumieren. Wenn du schon sagst, dass es dir so schwerfällt, alleine bei dem Gedanken, ist das dann noch mein Leben, wenn ich das jetzt weglasse? Das kann man ja auch wissenschaftlich nachprüfen, dass uns Zucker süchtig macht.
Da gibt es eine ganz tolle MyThinkX-Folge zu. Ja. Wer das noch nicht geguckt hat, gerne mal reinschauen von der Kollegin, die ja ganz tolle Wissenschaftskommunikation hat. Und die räumen sehr mit solchen Thesen auf, muss ich jetzt mal einschieben.
Okay.
Weil die zum Beispiel sagen, dass wir halt die ganze Zeit Zucker zu uns nehmen. Und nur weil wir jetzt sagen, das eine ist halt der Rübenzucker raffiniert aus dieser Tüte, wie dieses weiße Pulver, was man sich in Kaffee schüttet, was wir alle kennen, heißt das nicht unbedingt, dass es jetzt pauschal viel schlechter ist als der Zucker aus einer Banane oder einem Apfel, wo auch Zucker drin ist, oder Feigen.
Ja, auf jeden Fall. Es kommt dann natürlich auf die Menge und Konzentration und sowas an. Ne?
Ja, aber dass Zucker eigentlich in fast allem drin ist. Also nicht jetzt industrieller Zucker, sondern grundsätzlich Zucker. Und so ich einfach nur als Empfehlung fand ich das total spannend, was Sie da erzählt haben. Aber wollte ich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
Nee, wir können das gerne offen lassen. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was habe ich denn gerade gesagt?
Du hattest gesagt, dass wir süchtig nach Zucker sind. Und
ach so.
Wenn ich jetzt sage, dass es schon quasi gar nicht mehr geht für mich ohne dieses Tiramisu.
Ja. Also was für mich einfach voll der schöne Moment ist, wenn ich mich dagegen entscheide, etwas Süßes zum Beispiel zu essen und stattdessen, keine Ahnung, Karotte und Räuchertofu esse, okay? Dann mag man vielleicht am Anfang denken, boah, also das ist, wie kann die denn noch glücklich leben? Dann esse ich das aber und dann checke ich danach, ey, es hat super lecker geschmeckt. Meinem Körper hat es viel besser getan und ich fühle mich jetzt viel besser. Und dann bin ich durchweg glücklich.
Ja.
Und dann machst du das 10-mal und am Anfang fällt dir das schwer, weil du es nicht gewöhnt bist. Aber irgendwann hast du für dich begriffen, dass die andere Seite eigentlich nur positive Aspekte hat. Und dann hast du diese Gedanken gar nicht mehr, sondern es ist ein automatischer Griff in den Kühlschrank und du holst dir halt eine Möhre raus, anstatt einen Schokoriegel.
100 pro.
Und dann ist es auch keine Einschränkung an Lebensqualität. Auch die Art und Weise, wie ich zum Beispiel einkaufe, es ist sehr extrem beschrieben eben. Und ich mache das wirklich, weil es mir unendlich viel Spaß macht. Das ist jetzt nicht so...
So ein bisschen sich so reinzunörden. Das kenne ich nämlich auch. Ja, das liebe ich auch bei Themen, ja.
Und ich würde das auch nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Dann würde ich gucken, wie ich irgendwie schneller an meine Infos komme und wie ich das anders verwerte für mich.
Nee, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe... damals für dieses Hungerthema, für dieses Kapitel halt so viel recherchiert und mir halt wirklich diese Lebensmittelindustrie angeguckt und war schockiert. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube, das Wort ist Seelachs. Das ist in Wirklichkeit kein Lachs, das hat nichts damit zu tun. Das ist irgendein Fisch, der heißt, glaube ich, südpazifischer Pollack oder sowas, wo das keiner haben will. Alle wollen Lachs haben.
Ja.
Und dann färben die den mit einer Lebensmittelfarbe so ein, dass er diese Roséfarbe vom Lachs annimmt. Mhm. Dann gibt's, weil diese Farbe im Verdacht steht, dass die, ich glaube, Aufmerksamkeitsprobleme bei Kindern und Jugendlichen hervorrufen kann, irgendwie Feinkostaufstrich von einer Marke. Ich habe das dann auch nachgeguckt, ob das wirklich stimmt. Und da steht tatsächlich dann hinten, deutscher Hersteller, auf diesem Seelachsaufstrich drauf, steht im Verdacht, die Aufmerksamkeit ihres Kindes zu beeinflussen oder so ähnlich. Ist eine EU-Vorgabe.
Ja.
Das sind Lebensmittel,
das ist krank, oder?
Die wir hier zulassen.
Ja.
In einem Patty. Von so einem Burger, wo du in der Werbung die glückliche Kuh auf der Weide siehst, habe ich dann auch nachgeguckt, sind bis zu 100 Kühe verarbeitet.
Ja.
Was essen wir da? Was machen wir da mit uns? Und das ist halt sowas, wo ich oft denke, genau wie du gerade beschrieben hast, haben wir das verlernt, zu schmecken, zu riechen, einer gewissen Intuition zu folgen. Und das war für mich dann auch das Fazit in diesem Kapitel, die Victoria-Regel vorzustellen. Ich will jetzt nicht alles verraten, aber das war für mich total schön. Queen Victoria vor, ich weiß nicht genau, ich bin jetzt kein Historiker, 200-300 Jahren oder sowas, als die in der englischen gelebt hat, ne? Also in der englischen Zeit quasi da gelebt hat. Die Menschen, die dort in Großbritannien, England auf dem Land gelebt haben, was konnten die essen? Das sind Sachen, wo du sagen kannst, ey, mach dir nicht so einen Riesenkopf um Ernährung, die kannst du heute noch essen. Unverarbeitet, nicht industriell hergestellt, irgendwie relativ vielfältig, relativ ganzheitlich, den Jahreszeiten angepasst. Und das ist manchmal so, wo ich denke, boah, bei all diesen Ernährungsgurus da draußen und bei 1 Million Ratgebern denke ich mir nur Queen Victoria Regel. Hätten Leute das zur Zeit von Queen Victoria essen können, dann macht ihr nicht so einen Kopf.
Ja.
Die Sachen, die du heute oft kriegst, sind Seelachs mit Mittelchen drin, was deine Aufmerksamkeit beeinflussen kann.
Ja. Ja, voll cool, so einfach runtergebrochen, was glaube ich.
Zumindest der Versuch.
Ja, ja. Ja, generell, also weißt du, was ich so lustig daran finde? Eigentlich, ich finde es immer so erstaunlich, wie wichtig Nahrung für uns ist, dass wir überhaupt funktionieren können. Was das für ein großer Teil in unserem Tag auch ist, Essen oder auch Kochen, wenn man es dann macht. Und wie wenig Aufmerksamkeit wir dem Thema eigentlich widmen. Und ich glaube, das ist generell so ein Problem in unserer Gesellschaft, wie wir Zeit bewerten und für oder gegen uns nutzen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, alles wird immer mehr moderner und wir schaffen uns immer mehr Zeit oder wir haben mehr Hilfsmittel, werden dadurch aber nicht freier, sondern noch viel eingespannter, weil durch die freie Zeit wir noch viel mehr versuchen, in unser Leben zu integrieren und zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden immer gestresster, laden uns immer mehr auf, obwohl wir eigentlich viel mehr freie Zeit haben können durch die ganzen Hilfsmittel, die wir mittlerweile haben. Und das finde ich sehr spannend und dann halt auch bezogen aufs Thema Essen. Ne? Wenn man ein bisschen mehr Zeit wieder da rein investieren würde, sich damit auseinanderzusetzen, was esse ich eigentlich, woher kommt das, was
und
ist da eigentlich drin und wie, genau, so.
Mhm.
Weil im Grunde genommen, unverarbeitete Lebensmittel zu essen, also es gibt ja nichts Einfacheres.
Und es ist dann vor allem eigentlich der Gedanke von Lebensmitteln.
Ja.
Dieses Verarbeitete ist das Absurde und nicht, dass du sagst, ich koche mir was selber.
Und dann geh mal in den Supermarkt und überleg mal, wo finde ich unverarbeitete Lebensmittel? Wie schnell bist du mit dem Einkaufen fertig? Du läufst nämlich durch die Obst-, Gemüse-, Getreideabteilung. Und dann bist du fertig. Punkt.
Tiefkühlerbsen würde noch.
Ja, ja, ist jetzt für mich Gemüse so, ne? Ja. Aber das war's. Safe. So, ich weiß nicht, wie viele, also bestimmt 90%, vielleicht sogar mehr, aller Produkte im Supermarkt sind hochgradig verarbeitet.
Noch nie drüber nachgedacht, du hast völlig recht. Diese ganzen Gänge enthalten dann eigentlich Schrott.
Voll.
Sick. Und willkommen in unserer Welt, ey.
Ja, es ist echt crazy.
Wahnsinn.
Crazy, crazy.
Ich finde diesen Punkt so spannend, den du gerade eben noch gesagt hast mit diesem, wir haben immer mehr Technologien und Möglichkeiten und was machen wir da draus? Und das war für mich in den letzten 2 Jahren oder ist immer noch voll das Thema, aber da habe ich angefangen dazu zu recherchieren. Und wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, was machen wir eigentlich so im Leben? Und für mich war vor einigen Jahren dieser Switch zu, ich mache Podcasts und irgendwie Terra X-Sendungen und vor allem aber Bühne und Live und Psychologie mit Menschen in Hallen, die da hinkommen und sich das angucken, total der Switch. Und dann habe ich so verschiedene Bühnenshows gemacht und jetzt die aktuelle, die ich mache, die heißt Alles Perfekt. Und da habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mutter, ich habe das Gefühl, wir leben in einer Welt, wo man immer perfekter sein muss, wo man alles aus sich rausholen muss, wo du die beste Version deiner selbst werden sollst. Und als ich ihr das erzählt habe, meinte die am Ende des Gesprächs, ja, Junge, das passt ja zu dir. Und deswegen erzähle ich das, weil ich ganz viel von dem, was du gerade eben schon angeschnitten hast, mit dem, dann haben wir doch Technologien und dann haben wir Möglichkeiten und eigentlich müssten wir doch netter mit uns und mit mehr Freizeit und vielleicht uns Zeit fürs Kochen nehmen, ganz lange überhaupt nicht gemacht habe, sondern wirklich in so einem Hamsterrad gerannt bin und dachte, wenn du den Punkt noch im Lebenslauf abhakst, wenn du die 2 Kilo abnimmst, wenn du das Projekt fertig hast, dann bist du angekommen, dann bist du bei dir selber. Und je mehr ich das versucht habe, desto mehr habe ich gemerkt, das passiert nicht.
Ja.
Eher im Gegenteil. Das ist wie so ein Goldtopf am Ende vom Regenbogen. Du, desto öfter wurde ich nachts um 3 Uhr wach und dann liegst du im Bett und die Gedanken kreisen in deinem Kopf. Und desto öfter war ich so die ersten 2-3 Tage vom Urlaub erkältet.
Krass.
Weil dein Körper wieder atmen kann und dich anbrüllt, ey Junge, du machst zu viel. Ne?
Ja.
Und irgendwann war für mich so, dass ich gedacht habe, wie willst du hier mit deiner Zeit umgehen, mit deinem Leben, vielleicht auch irgendwann mal alt werden? Und dann war für mich so klar, dass du musst was verändern. Und dann bin ich halt losgezogen und habe halt mit ganz vielen Forschern gesprochen, mir ganz viele Studien angeguckt und eigentlich so mit der Überschrift, deswegen heißt die Show Alles Perfekt, wie kann ich es schaffen, ein Leben zu führen, wo eben ich akzeptiere, dass dann alles perfekt ist, wenn nicht alles perfekt ist. Ne? Wie kann ich Leben führen, wo ich am Ende sage, das war vielleicht nicht das perfekteste Leben, aber es war ein gutes Leben.
Ja.
Es war gut genug. Und das ist gerade für mich so voll das Thema, wo ich jetzt da so ein bisschen drauf kam, weil du das beschrieben hast mit dem, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wo wollen wir über Technologie, ChatGPT haben wir darüber gesprochen, irgendwelche Roboterrobben, Fertiggerichte, noch mehr aus uns rausholen, noch mehr aus diesem Leben holen. Ist das was, was dich auch umtreibt? So dieses perfektionistisch sein, das Beste machen, da alles aus sich rausholen. Ich will ja bei dir auch unbedingt diese Wendepunkte verstehen, die vielleicht was im Leben verändert haben.
Ja, also ich würde schon sagen, das ist ein sehr, doch, es ist schon ein Teil in meinem Leben.
Auch immer noch?
Ich glaube schon. Okay. Also auf andere Art und Weise. Ich habe viel mehr Ruhe in mir und versuche viel mehr auf mich zu achten und habe auch begriffen, die Welt bleibt nicht stehen, es passiert nichts Schlimmes, nicht im Außen sowie auch nicht im Inneren, wenn ich mal 3 Tage nichts mache oder auch längere Zeit nichts mache. Ich habe aber trotzdem einen sehr starken inneren Antrieb und einen Druck auch in mir, weil ich mir denke, da liegt so eine große Möglichkeit und Chance, wirklich was zu bewegen und zu ändern oder mitzugestalten. Und es wäre so schade, wenn ich das nicht nutze und nicht richtig mache. Und dann habe ich oft sehr viele Ideen.
Ganz kurz, also aus dem, ey, ich habe mir so viel aufgebaut und ich habe 8 Millionen Leute, die mir folgen und ich habe eine Reichweite, ich habe ein Mindset, ich habe Wissen, dass man dann schon denkt, da muss ich jetzt auch was draus machen.
Genau, also einfach durch die Geschichte, durch mein Leben, durch das, was ich erlebt habe, durch den Wandel, den ich auch gemacht habe, durch die ganzen Erkenntnisse, durch die wirklich wichtigen Themen, die ich mir in den Kopf rufen, womit ich mich wirklich Jahre beschäftigt habe und immer noch beschäftige und die mir so große Erkenntnisse gebracht haben und die mein Leben wirklich komplett geändert haben ins Positive. Da denke ich mir so, ich muss das nach außen tragen, weil ich glaube, dass ich damit ganz vielen Leuten irgendwie helfen könnte. Und wenn es nur ein erweiterter Gedanke ist, den ich den Leuten irgendwie mitgebe. Und dann gepaart mit der großen Reichweite, die ich mir jahrelang aufgebaut habe, ist es einfach ein krasses Potenzial, was man nutzen kann und was daraus alles, weißt du, was ich für Möglichkeiten habe, dadurch, dass ich bin. Das ist so schön, aber macht mir oft auch Druck.
Ja.
Und da muss man irgendwie einen Zwischenweg finden, wo ich auch einfach immer wieder an meine Grenzen komme und irgendwie weiterhin lernen muss, wie gehe ich damit um, wie wichtig ist es wirklich, dass das in diesem Zeitrahmen passiert, wie viel Zeit darf ich mir nehmen, um gewisse Dinge umzusetzen, wie groß muss etwas wirklich sein, damit ich das Gefühl habe, hey, ich habe irgendwie was Gutes getan oder so, nur weil da 8 Millionen Follower hinter sind, heißt es nicht immer, dass alles, was ich mache, immer riesig sein muss.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel auch ein Gedanke, den ich versucht habe, viel mehr in mein Leben zu integrieren, im Kleinen positiv auch zu wirken. Ja.
Ich jetzt in anderen Maßstäben, aber ich treffe oft junge Leute, die mir erzählen, ich sitze da und ich habe jetzt hier meine Schule fertig und jetzt stehe ich da und ich kann mir irgendwie aus 5 Ausbildungen, weil alle suchen, was aussuchen oder Studiengänge. Und dann ist so für mich so dieses Bild, du sitzt da in einem Gefängnis aus offenen Türen.
Ja.
Weil so viele Möglichkeiten da sind,
das
ist natürlich auf den ersten Blick Luxus, aber ganz viele kenne ich, die sich darin verlieren. Und dann ist plötzlich die Möglichkeit eigentlich eine Kette im Kopf oder eine Last.
Mhm.
Ist das, dass du dann denkst, boah, jetzt habe ich all diese Möglichkeiten und sitze da?
Teilweise.
Okay.
Also ich habe schon versucht, das sehr einzuschränken, dass es mich nicht wie eine Kette fesselt oder so. Ich habe angefangen, meine große Vision, die ich in meinem Kopf habe, aufzuschreiben und mir immer wieder durchzulesen.
Also als Buch irgendwann mal oder für dich selber?
Nee, als Abschnitt einfach für mich. Also es ist jetzt kein Buch, sondern ich habe einfach versucht, herauszukristallisieren, warum ich wieder angefangen habe, in die Öffentlichkeit zu gehen und Social Media zu nutzen und was ich damit eigentlich machen will, gepaart mit meiner Lebensaufgabe irgendwie. So, was treibt mich an? Und dann auch immer die Frage.
Und magst du teilen, was du da aufgeschrieben hast, was da steht?
Ich kann es versuchen, so runterzubrechen. Also, ich glaube, dass wir alle miteinander verbunden sind. Mhm. Natur, Mensch, Tier. Und dass wir ein bisschen das Gefühl davon verloren haben. Und das ganz viel mit sich bringt in unserer Wirtschaft, in unserer Gemeinschaft, in unserem Miteinander, mit dem Blick auf uns selbst, gepaart mit dem Thema Verantwortung, was für mich Bewusstsein, Verantwortung ist ein Riesenthema für mich, wieder Verantwortung für sein Handeln, sein Denken, sein Sein irgendwie zu übernehmen. Und da sind einfach viele Themen, die da natürlich irgendwie mit eingehen.
Aber so groß denkst du dann deine Mission. Das kann ja auch erschlagen, oder?
Es kommt drauf an. Also ja, und das ist nämlich genau das, was mir, glaube ich, manchmal Angst macht, dass ich das Gefühl, also ich denke sehr grenzenlos und das ist sehr schön und das finde ich ganz toll an mir. Und ich weiß, dass ich die Welt mit meinem Sein verändern kann, auf welche Art und Weise auch immer. Und ich möchte das auch gerne, weil ich glaube, dass ich einen positiven Impact schaffen kann, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann denke ich oft sehr groß und habe aber gar nicht die Konstellation dafür, das vielleicht umzusetzen. Und dann stresst mich das, weil ich mir denke, da ist so ein großes Potenzial und wie schaffe ich das jetzt? So, das sind so Momente, wo ich voll gestresst bin und mich mega unter Druck setze, komme aber mittlerweile wirklich mega gut damit zurecht, weil ich auch begriffen habe, dass mein Tag auch gut war. Da hatte ich letztens mit jemandem ein sehr spannendes Gespräch drüber. Was ist mein Ziel? Wann gehe ich happy ins Bett? Ja, was muss an meinem Tag passieren, damit ich glücklich diesen Tag beenden kann und zufrieden mit mir und mit meinem Leben bin? Weil, also wann leben wir? Wir leben im Hier und Jetzt, so. Und ich glaube, immer bei mir zu sein, immer bei mir zu bleiben, immer ehrlich mit mir zu sein, verantwortungsvoll mit mir umzugehen und da, wo ich kann, dem Leben, allem, mit Freundlichkeit zu begegnen und irgendwie das Beste zu geben und zu machen. Also, keine Ahnung, ob ich das jetzt gut beschrieben habe.
Klingt schön.
Ne?
Ja.
Und das kann ich auch, wenn ich einen ganz langweiligen Tag habe, wo ich nur zu Hause bin und genauso mit mir umgehe und mir vielleicht Essen bestelle und dem Menschen, der mir das Essen bringt, irgendeinen ganz lieben Satz sage. Mhm. So. Dann habe ich das genauso geschafft, wie wenn ich ein Riesenprojekt auf die Beine stelle, was Millionen Menschen erreicht. Und also weißt du, auf andere Art und Weise. Ja.
Mhm. Und trotzdem gibt es vielleicht bei dir im Kopf, so bei mir ist es zumindest so, auch so Anteile, die das so rational begreifen.
Ja.
Aber die, wenn man dann sagt, was war eigentlich heute für ein Tag, wo ich habe einmal einen netten Satz zu jemandem gesagt, versus ey, ich kenne es aber auch, wenn ich ein Video hochlade oder wenn wir zum Beispiel wir haben letztens eine Terra X-Folge, eine Reihe gemacht, die kommt dann im ZDF einfach und da gucken das 3,5 Millionen Menschen. Und ich denke, boah, da habe ich Wissenschaft kommuniziert und das war echt ein kompliziertes Thema, aber die waren scheinbar so begeistert, die Leute. Dann gibt mir das so, begeistert mich das so sehr. Ja. Und dann denkst du im Kontrast, heute war ich nett zu jemandem an der Supermarktkasse. Das muss ja ein Kopf dann auch erstmal verbuchen als, hey, das ist auch viel wert oder vielleicht sogar genauso viel wert.
Voll. Und das ist, das ist ein Prozess, den ich versuche mir immer bewusst zu machen, der aber super schwierig ist. Ich glaube, das liegt auch daran, was wir von unserem Leben mittlerweile erwarten.
100%.
Und ich finde das erstaunlich. Also auch so, ich glaube, alle Eltern können das irgendwie ein bisschen relaten. Ich als Mama, manchmal habe ich Tage mit meinen beiden Kindern, wo ich nicht begreife, dass die Zeit, die ich in Aufgaben investiere, auf die ich vielleicht gerade auch mal keine Lust habe, weil sie mich so einspannen, zum Beispiel Kids hin und her fahren, einkaufen gehen, kochen machen, putzen, aufräumen, was auch immer, dass ich vergesse, dass all diese Zeit mein Leben ist. Das bedeutet, ich gehe, also weißt du, ich sitze dann zum Beispiel im Auto und denke mir, boah, ich habe den ganzen Tag nichts geschafft und ich komme nicht dazu, das und das zu machen und tue ab, also weißt du, ich begreife in dem Moment ganz oft nicht, dass all das, was ich an einem Tag gemacht habe, mein Leben ist. Und ich finde das total spannend, weil auf der einen Seite vergesse ich dann, mir all die Situationen schön zu machen, weil das sind halt Aufgaben, die erledigt werden müssen und ich gebe dem gar keinen Wert und versuche dementsprechend die Zeit mir gar nicht schön zu machen. Und das finde ich einen super spannenden Gedanken, den ich ganz oft habe.
Mega.
Zu begreifen, dass all das Teile meines, all das ist mein Leben. Und
so schön, ey. Ich find's 100%, 100%, ja.
Aber auch so schwer in so einer stressigen Situation, in so einem stressigen Alltag, sich das bewusst zu machen und zu sagen, ey, klar gibt's Sachen, die vielleicht gerade mehr Spaß machen würden, aber das sind alles Teile deines Lebens. Also versuch mit einer Glücklichkeit, mit einer Zufriedenheit oder mit was auch immer da durchzugehen.
Ich fühle es zu 100%, weil ich auch oft so ein effizienzgetriebener Mensch bin und denke, ja, du musst da auch was aus deiner Zeit rausholen. Und ich habe auch so einen Satz von einer sehr guten Freundin, die mir sagt, ja, alles, was man langsam macht, kann man auch schnell machen. Geil. Und so bin ich an ganz vielen Stellen. Ne? Pragmatisch, ziehst durch. Und dann vergisst du nämlich, ey, wenn du jetzt da sitzt und irgendwas am Schreibtisch machst, dann, es klingt jetzt so banal, aber ich habe zum Beispiel so eine Duftkerze, da macht die an und räumt vorher kurz auf und guckt, dass die Heizung ein bisschen warm ist und all so Kleinigkeiten, weil ich stelle mir unsere Zeit vor wie so eine Perlenkette, wo du eine Perle nach der anderen dran fädelst und how we live our days is how we live our life.
Ja.
Das ist so ein banaler Spruch, aber wenn man sich daran nicht erinnert. Und ich habe einen Punkt, auf den ich letztens gestoßen bin, ich hatte ja eben gesagt, dass ich mit so vielen Forschern gesprochen habe und mir die Wissenschaft angeguckt habe für diese Alles-Perfekt-Show, und da erzähle ich den Leuten relativ am Anfang, weil es genau um diese Sachen geht.
Ja.
Du lebst deinen Alltag und du hast die Ansprüche und du musst die nicht eine gute Mutter, sondern die beste Mutter sein.
Ja.
Und nicht nur das, sondern du musst auch noch gut im Bett sein und auf der Yogamatte und für Instagram und für mit dem Körper, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Und ich kenne das an ganz vielen Stellen auch und wollte dann wissen, wie geht das anders, und bin auf eine Studie gestoßen, die ich total interessant fand. Ich erzähle dir das jetzt einfach so, wie ich es da dann erzähle. Die beginnt mit der einfachen Frage: Was in deinem Leben könnte anders sein? Was würdest du sagen?
Ich könnte mehr reisen, zum Beispiel.
Ja, also jeder hat ja wahrscheinlich so Punkte
klar,
im Kopf, ne? Von klein bis groß. Ich habe dann auch direkt so an bestimmte Sachen gedacht. Und das haben die Leute gefragt. In China, in den USA, in Polen. Also auch sehr unterschiedliche Kulturen.
Ja.
Und die Leute nennen so Sachen wie meine Finanzen, mein Haus, selbst so Kleinigkeit, mein Haustier, ne? Auch natürlich sowas wie Reisen, meine Gesundheit, die Beziehung zu meinen Eltern.
Ja.
Und jeder hat so seine Punkte. Und dann kommt die zweite Frage, und die ist eigentlich die entscheidende: Wie könnten diese Dinge anders sein? Und da zeigt sich jetzt in all diesen drei Kulturen, die sehr unterschiedlich sind, bei all diesen Menschen im Schnitt sagen die Leute immer nur, wie die Dinge besser sein könnten.
Das ist krass, oder?
Oder?
Ja.
Und als diese Studie mir das so dargelegt hat, wurde mir plötzlich bewusst, ey, ist bei mir auch so. Du hast ja auch direkt gesagt, ich könnte mehr reisen.
Ja.
Und in meinem Kopf war sofort, boah, ich könnte einen besseren Körper haben.
Ja.
Ich könnte, die Beziehung zu meinen Eltern ist schon gut, aber die könnte noch besser sein. Ich könnte mehr Geld haben. Wir haben immer nur, der Akku von meinem Handy könnte länger halten. Und das zeigt sich eben auch in dieser Studie. Das fand ich total interessant und habe dann gedacht, was mache ich jetzt da draus, um das anders zu leben? Und ich glaube, drei Schritte. Der erste ist, dass wir uns diesen Bias bewusst machen. Also da ist eine Schieflage, so nennen wir das in der Psychologie. Scheinbar gibt es in unseren Köpfen so eine Tendenz, sich immer erstmal vorzustellen, wie die Dinge besser sein könnten. Schritt 1, ich habe das parat, ne? Ich kenne das. Dann Schritt 2, habe ich mich wirklich mal hingesetzt und so eine Liste für mich gemacht. Ich habe alles aufgeschrieben und auf der Bühne zeige ich das dann. Dann ergibt das quasi so ein Koordinatensystem, wo ich alle meine Punkte untereinander stehen habe. Und dann kannst du dir vorstellen, auf der X-Achse geht alles nur in Richtung besser.
Ja.
Alles quasi nach rechts, nochmal optimierterer Körper, mehr Geld und mehr Beziehung zu den Eltern, mehr Reisen, was auch immer. So, und dann, wenn ich jetzt in Schritt 2 hingehe und sage, okay, es gibt diesen Bias, wir wollen in vielen Sachen immer besser werden, war für mich zu sagen, aber ich kann doch auch Punkte in diesem Koordinatensystem zurück auf die andere Seite holen, weil ich mich erinnere, ey, war schon mal schlechter. Oder, ey, es könnte auch ganz anders sein, hab eine Dankbarkeit dafür. Also ich weiß, ich könnte mich noch gesünder ernähren, auch nach dem, was du eben alles erzählt hast, war sehr inspirierend, merke ich ja sofort, stößt was in mir an, aber ich weiß, wie ich als Student gegessen habe, das war eine Katastrophe.
Ja.
Also könnte ich auch sagen, ey, es war schon mal schlechter. Natürlich könnte meine Stimmung besser sein, aber ich kann mich doch auch erinnern, ey, mir ging es schon mal gar nicht gut. Ich hatte mal eine Zeit, da hat mich jemand, der mir sehr wichtig ist, nicht gut behandelt. Und plötzlich sage ich, ey, wenn ich mich daran erinnere, merke ich doch, war schon mal schlechter. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man alle Punkte rüberholt, sondern dass man sagt, dass man so ein Stück weit ein Gleichgewicht schafft, statt immer nur besser, halte ich auf der anderen Seite was dagegen mit Punkten, wo ich sage, war schon mal schlechter, sei dankbar, dafür erinnere ich daran. Und der dritte und letzte Schritt, und da kam ich drauf, weil du das mit dem Muttersein beschrieben hattest, Donald Winnicott, das ist ein berühmter Psychologe, der hat in den 60er, 70er Jahren Eltern mit Kindern erforscht.
Ja.
Der hat festgestellt, dass ganz viele Eltern so einen perfektionistischen Druck haben. Ich muss die beste Mutter sein. Das waren vor allem Mütter, die den, kannst du dir vorstellen, da das Ungleichgewicht in der Care-Arbeit. Und er meinte, dann sind die Eltern enttäuscht, wenn das nicht klappt. Ja, das Kind ist nicht auf die beste Schule gekommen. Aber uns ist schon wieder unordentlich. Aber wir wollten uns nicht vor dem Kind streiten. Das hat alles nicht geklappt. Und er meinte, wir brauchen dafür einen anderen Begriff. Für dieses perfekte Elternsein, und hat diesen Begriff The Good Enough Mother in die Psychologie gebracht. Und ich glaube gar nicht, dass das nur fürs Elternsein gilt und schon gar nicht nur für die Mütter gelten muss, sondern mindestens auch für die Väter. Aber ich benutze es eigentlich mittlerweile in allen Bereichen, dass ich frage als dritte Kategorie, Punkte, wo ich besser werden will, darf es geben. Aber ich brauche ein Gegengewicht aus Punkten, wo ich sage, die waren auch schon mal schlechter.
Ja.
Suche ich mir als dritte Kategorie Punkte in meinem Koordinatensystem, wo ich sage, die sind gut genug.
Ja.
Also ich weiß, ich bin zum Beispiel, das ist immer für mich so das Beispiel, ich bin nicht der beste Freund, der perfekte Freund.
Ja.
Weil ich vergesse Geburtstage oder alle meine Freunde kriegen gerade Kinder um mich herum. Und da gibt es wirklich welche, die haben jedes Mal, wenn wir uns treffen, ein neues Kind dabei, wo du dich fragst, wie schafft ihr das? Und dann halten die dir so ein Neugeborenes hin. Und das weiß ich nicht, ob ich das nur nicht fühle, weil ich noch keine Kinder habe. Aber da sind die immer so stolz, guck mal, ist der nicht süß? Und du guckst auf so einen dreibeinigen Gollum, wo du dich fragst, wo ist oben, wo ist unten? Und dann willst du ja nicht lügen. Und dann sage ich immer sowas wie, ja, komm ganz nah am Vater oder so. Und dann weiß ich, okay, ich bin als Freund nicht perfekt. Aber wenn wir an Weihnachten zusammenkommen oder wenn es einem schlecht geht oder wenn irgendwie was ist in unserem Freundeskreis, dann stehen wir zusammen. Und dann weiß ich, ich bin aber als Freund gut genug. Und ich glaube, sich das so als Dreiklang zu machen, ich darf Bereiche haben, wo ich mich optimieren will. Mehr Reisen zum Beispiel.
Ja.
Aber ich brauche dann einen Gegenpol, gerade in einer Welt, die immer mit Perfektionismus will, wo ich sage, gut genug und vielleicht auch, war schon mal schlechter, da bin ich jetzt einfach dankbar für. Das ist für mich zum Beispiel dann Wissenschaft benutzt, um für mich einen Impuls für den Alltag rauszuziehen, was ich dann in dem Fall versuche, auf die Bühne zu bringen, aber was wirklich auch was mit mir macht, was einfach die persönliche Erfahrung ist und wo ich merke, boah, wie ich das den Leuten da erzähle, da gibt es ja noch einiges mehr dazu, aber du merkst auch, da fängt sofort was an, in den Köpfen zu arbeiten und dann denke ich immer, hey, das ist Psychologie. Nicht die 180-Grad-Wende, ab morgen alles anders, sondern Stellschrauben suchen, wo du mit vielleicht kleinen Schritten am Ende ein bisschen anderen Weg hinkriegst.
Finde ich voll schön, wie du das gesagt hast und gerade diese 180-Grad-Wende, ich glaube, wir alle gehen ja unseren Weg und dann müssen wir Treppenstufe für Treppenstufe nach oben laufen oder halt weiterlaufen und es ist eh absurd, wenn man auf andere Menschen blickt, irgendwie zu verlangen, dass jemand irgendeinen Schritt von 20 Treppenstufen auf einmal macht, weil jede einzelne Stufe ist ja wichtig und notwendig, um überhaupt die nächste Stufe gehen zu können. Also finde ich ein sehr spannender Punkt und generell zu dem, was du gesagt hast, dieses Thema Perfektion. Ja. Ne? Es kommt ja immer darauf an, aus welcher, also ja, Perfektion, ob wir das Wort jetzt nehmen oder nicht, aber generell sich zu verbessern und besser sein zu wollen und so. Ich glaube, es ist so wichtig zu überlegen, an was orientiere ich mich und ich glaube, da ist es so wichtig, sich selbst als Maßstab zu nehmen und das machen so wenige in so wenigen Bereichen, sondern wir haben immer das perfekte Model auf dem Cover von irgendeiner Zeitung, der Influencer, der mit einem Private Jet durch die Gegend fliegt und gefühlt alles hat und Millionen Leute erreicht und so weiter und so fort. Der Typ, der 3 Masterstudiengänge in kürzester Zeit erledigt hat. Und es ist ja so absurd, sich mit jemand anderem zu vergleichen oder was von sich zu verlangen, was gar nichts, weißt du? Und ich glaube, es ist voll okay, sich nach oben entwickeln zu wollen, aber an seinem eigenen Maßstab und gerade auch bezogen auf Elternsein, ne? Ich kenne das ja selber. Also Riesenthema, können wir, glaube ich, auch gar nicht so tief jetzt reden. Aber weißt du, ich habe auch Tage, wo ich mir denke, hey, was hätte ich heute alles besser machen können? Und dann ist mein nächster Gedanke aber, ich habe es aber viel besser als letztes Mal gemacht. Ja. Und dann bin ich stolz auf mich.
Ja.
So.
Ja.
Und das dürfen wir, glaube ich, viel öfter in jedem Bereich unseres Lebens haben.
Super wichtig, weil dass dein Kopf vergleichen möchte, ist, würde ich fast schon sagen, wahrscheinlich natürlich. Weil wie geht Mensch sein? Ich weiß es nicht. Ja, keiner weiß es. Was heißt, was machen wir? Wir haben ja schon auch hier in unserem Gespräch das gehabt, glaube ich, in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, der Mensch ist so ein soziales Wesen, ich orientiere mich. Das heißt, wir brauchen die ganze Zeit die Benchmark und dafür vergleichen wir.
Ja.
Wie machen es andere? Wo stehen andere? Nur dieses Bedürfnis führt dann oft dazu, immer nur nach oben zu gucken.
Ja.
Und dann kommt dieser Bias. Ich muss noch eine Schippe drauflegen, damit ich auch wie dieses Instagram-Model aussehe. Und ich glaube, was du sagst, das ist der Trick. Dein Kopf will vergleichen, statt immer nur auf andere zu, darfst du auch mal machen, aber nimm dich selber. Für mich ist es zum Beispiel so, dass ich mir Anfang des Jahres gesagt habe, du musst gucken, dass du wieder mehr mit deinem Körper und mit dir in der Einheit bist und dich mehr bewegst. Und dann habe ich halt gesagt, ey, du machst mindestens 2 oder 3 Mal die Woche, nicht aus so einem Performance-Ding heraus, sondern du guckst wieder, dass du in Bewegung kommst, ne? Joggen gehst oder was auch immer du tust. Und dann jogge ich in Münster um den Aasee. Und wenn ich mich mit anderen vergleiche, werde ich natürlich von vielen überholt.
Ja.
Werde ich auch immer werden. Das heißt, da kannst du nur verlieren. Aber wenn ich mich an mich selber widme und sage, guck mal, Leon, letztes Jahr, wärst du jetzt gar nicht joggen gegangen, weil es regnet gerade, ist ungemütlich, hättest die Schuhe drin gelassen, hättest irgendeine Ausrede gehabt. Jetzt bist du immerhin hier. Und wenn ich das 5 Wochen gemacht habe, merke ich, boah, guck mal, jetzt bist du schon wieder einen Schritt weiter als letzte Woche. Und selbst wenn ich mich nicht besser werde dabei, es ist ja trotzdem eine Guidance, weil ich sehe, hey, du machst irgendwie läuft das noch nicht. Wieder Benchmark, das Bedürfnis in meinem Kopf ist befriedigt, zu vergleichen, aber an mir.
Ja, voll.
Und einen besseren Kompass kann es ja eigentlich kaum geben.
Voll. Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt dazu, was ich auch immer an mir selber merke. So irgendwie, das Jahr ist vorbei, man denkt sich, was habe ich eigentlich gemacht? Aber eigentlich ist so viel passiert, was man aber alles wieder vergisst, weil alles, was du erreichst, wird zu normal.
Ja.
Und ich hatte, also gehe ich auch ganz offen mit um, ich bin sehr lange, hatte ich psychologische und mittlerweile sogar von einem Psychiater Betreuung, ne?
Darf ich da einmal kurz winken?
Ja.
Weil nicht ich winke, sondern die Regie winkt mir und sagt, Leon, Bibi, cut.
Ist das krass?
Lass uns nächste Woche weitergehen.
Wirklich?
Kein Spaß. Die Kollegin lacht jetzt, aber sie hat mir gerade vor 4 Minuten, würde ich sagen, diese 5 gezahlt. Ist es kein Witz?
Ja, ich führe das ganz kurz zu Ende, weil ich glaube, das wäre komisch, das mit in die nächste Folge zu nehmen.
Aber ich habe so viele Fragen dazu. Dass
wirklich?
Nee, ernsthaft.
Ja, kannst du gerne alle stellen. Ich will nur dieses eine Beispiel,
unbedingt,
weil ich kenne mich, ich vergesse es sonst
auch. Aber ich werde dich dazu noch viel fragen müssen.
Mach das, sehr gerne. Auf jeden Fall ging es darum, wie kann ich meinem Gehirn zeigen, dass sich etwas verändert hat und ich etwas... ich etwas verändert habe an mir. Und dann habe ich ein Tagebuch angefangen zu schreiben, super unregelmäßig, aber ich freue mich auch heute noch, dass ich da ein paar Mal reingeschrieben habe, weil es meine Entwicklung zeigt und meinem Gehirn etwas beigebracht hat. Und die Phase, die ich benutzt habe, war immer, früher habe ich, heute mache ich. Das bedeutet, ich schreibe Sachen auf, können ganz kleine Sachen sein. Früher habe ich in einer Situation, in der ich mich unwohl gefühlt habe, mich nicht geäußert. Heute spüre ich das Gefühl und äußere es direkt. Punkt. Zum Beispiel. Kannst du auch anders so, weißt du?
Ja, ja.
Es können ganz unterschiedliche Sachen sein.
Aber du kommst auf so eine Verhaltensebene. Heute mache ich.
Genau. Ja. So, das heißt, ich erkenne für mich, was ich verbessert oder geändert habe und schreibe das auf, um meinem Gehirn das klar zu machen. Und das finde ich so krass. Und ich finde das Wahnsinn, wenn ich jetzt in meine alten Notizen reinschaue, weil das heute mache ich, ist so normal für mich geworden, obwohl es gar nicht lange her ist, dass ich es mal ganz anders gemacht habe. So, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus
wollte,
weißt du?
Und du sprichst dir einen Kerngedanken der Verhaltenstherapie an. Da können wir bestimmt auch nächste Woche tiefer einsteigen. Aber wirklich mit dem kurzen Part, den du gerade noch erzählt hast, hast du... ehrlich, 1000 Fragen in mir aufgeworfen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns wiedersehen.
Ich freue mich auch. Ja,
schöne, vorletzte wahrscheinlich, Adventswoche.
Ja.
Oh Gott, die Zeit vergeht.
Es geht sehr schnell, ja.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
Carla!
Neapel in den 1950er Jahren. Elena und Lila wachsen in einem armen Viertel auf. Sie sind grundverschieden.
Nach der Schule warf eine Bande von Jungen aus dem Umland mit Steinen nach uns. Alle liefen weg.
Nur Lila nicht.
Elena und Lila. Ihre Geschichte erzählt von Bildung, von Freiheit, vom Wunsch, dem Viertel zu entfliehen.
Enzo, der Anführer, war ein gefährlicher Junge.
Einmal trafen wir ihn am rechten Fußknöchel.
Der Junge starrte auf sein verletztes Bein.
Lila bückte sich nach einem weiteren Stein. Ich packte sie am Arm.
Es war unsere erste Berührung.
Eine Geschichte im Schatten von Armut, Liebe und Verrat. Eine Freundschaft, die fast zerbricht, bis...
Ja, was willst du, Rino?
Eine verschwindet und die andere...
Und da rufst du mich jetzt erst an?
...zu erzählen beginnt. Elena Ferrante, die neapolitanische Saga. Eine packende Coming-of-Age-Geschichte. Ein tiefgründiges Stück europäischer Nachkriegsgeschichte. Ab sofort im neuen Hörspielfeed große Geschichten in der ARD-Audiothek. Reinhören und abonnieren.
Und nun zurück zum Podcast. Na? Wie war's?
Sehr schön. Ich finde es weiterhin voll schön, was wir für Gespräche führen können. Ich hoffe, dass wir nächste Woche nochmal auf persönlicher Ebene ein bisschen mehr reden. Ich finde es bewundernswert und es macht mir voll viel Spaß, über diese großen Themen zu sprechen. Aber ich hoffe, dass ich ihn wirklich persönlich noch ein bisschen mehr greifen kann.
Ich fand es jetzt also fast am krassesten, als wir am Ende über die Psyche und wo Bibi ja angedeutet hat, dass sie da auch Themen hat, noch gesprochen haben, weil das mir jetzt nochmal zeigt, boah, man guckt den Menschen echt nur vor den Kopf und ich entsprechend total gespannt, was wir nächste Folge noch besprechen, weil ich hatte schon das Gefühl, man lernt sich immer besser kennen und plötzlich kommt dann sowas noch und du denkst, boah, okay, das war nochmal so eine Tiefe, die ich natürlich weiß, dass es die bei jedem Menschen gibt, aber die ich jetzt nochmal total interessant finde.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion: Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion: Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin: Maximiliane Hecke. Line Producer: Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Maxi Stumm und Amelie Kern.